Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 59 oder unsere kleine Weltraumfarm. Alle, die das Buch Der Marsianer von Andy Weir gelesen haben oder den Film mit Matt Damon gesehen, haben eine Vorstellung, was es braucht, um auch nur einen Menschen in einer lebensfeindlichen Umgebung für eine lange Zeit zu ernähren.
Rechnen wir es raus. Unsere Mission war ausgelegt auf 31 Sols. Zur Sicherheit gibt's Essen für 68 Sols für 6 Crewmitglieder. Das heißt, es reicht für mich allein für 300 Sols, wobei ich es auf 400 strecken kann, wenn ich rationiere. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich Essen für 3 Jahre anbauen kann, auf einem Planeten, auf dem nichts wächst.
Die Menschheit plant lang andauernde Mond- und Mars-Missionen. Wir haben in diesem Podcast sogar schon über die Idee gesprochen, eine ständige Basis auf dem Mond zu unterhalten. Wie wollen wir die Besatzung der Basen oder in ferner Zukunft die Bevölkerung der Kolonien ernähren? Das schwere Feld der Erde zu verlassen ist teuer. Wöchentliche Raketen voll mit Proviant zum Mond wird es nicht geben. Und für weiter entfernte Ziele ist solch eine Art der Versorgung ohnehin logistisch unmöglich. Unsere Astronautinnen und Astronauten werden also Pflanzen und Tiere mitnehmen müssen, um ihr Essen selbst anzubauen. So wie Mark Watney. Was man braucht, um sich bei einem dauerhaften Aufenthalt im All zu ernähren, darum geht es in dieser Folge. Wie sähe denn die Landwirtschaft im All tatsächlich aus? Das habe ich Biologin und Wissenschaftsjournalistin Bettina Wurche gefragt.
Wenn wir von einer Landwirtschaft im All sprechen, dann werden wir garantiert nicht davon sprechen, dass wir da irgendwie eine Kuh ins All bringen oder die da klonen oder so oder vielleicht noch ein Maisfeld daneben setzen, weil das viel zu verschwenderisch ist. Stattdessen würde man Systeme nehmen, wie sie heute schon immer wieder angesprochen werden, wie man Leute besser satt machen kann, gesünder, Sachen, die schneller wachsen, die in sich selbst erhaltenen Kreisläufe vielleicht sogar wachsen. Und ein Stichpunkt dazu wären zum Beispiel Algenreaktoren. Die sehen fast aus wie Neonröhren, in denen diese grüne Flüssigkeit mit den leuchtend chlorophyllgrünen Algen schwappt. Und das Ganze wird dann mit besonderen Lichtstärken bestrahlt, sodass die Algen für das, was sie gerade tun sollen, jeweils am besten wachsen. Die werden im Moment vor allem als Nahrungsmittel, ja als Ergänzungsmittel mit Eisen angereichert oder mit Lachsölproduktion oder was auch immer. Also Algen sind so richtig tausend Sassas, die können fast alles. Man kann sie ein bisschen genetisch verändern und dann produzieren sie Sachen, die wir eigentlich nur von Tieren kennen.
Was kann man noch anbauen?
Salat wäre auch eine tolle Sache. Den kann man zum Beispiel mit Fischen vergesellschaften. Dann hätte man ein Aquaponik-System. Das wäre eine Art größeres Aquarium-Terrarium in Kombination. Da schwimmt der Salat praktisch auf dem Wasser mit ganz wenig organischen Nährstoffen, die ganz zielgenau zugeführt werden, genau abgestimmt. Und zwar kommen diese Nährstoffe von den Fischen, die manchmal an den Salatwurzeln knabbern und die auch mit dem Salat gefüttert werden können. Tilapien kann man da zum Beispiel nehmen. Und die Fische haben natürlich Stoffwechsel und geben wieder Kot ins Wasser ab. Und das ist dann wieder gut für den Salat. Also solche Kulturen, die eine Kreislaufwirtschaft im kleinen Sinne ermöglichen, das wäre eine gute Idee.
Aber Fisch und Salat wäre doch nicht alles, oder?
Fisch und Salat wäre hier ja auch eher eine Beikost. Das muss man ausgewogen haben und wahrscheinlich würde man dann noch andere Sachen nebenbei haben. Also was weiß ich, vielleicht Sojasprossen keimen lassen wie im Keimautomaten oder so etwas. Das wäre sicherlich sinnvoll. Oder eine Pflanze, die man ganz essen kann, Radieschen zum Beispiel. Das Grün schmeckt auch total gut in Pasta.
Worauf ich eigentlich gehofft hatte, und ich weiß, das ist sehr, sehr kindisch, aber ich bin mit der Muppet Show aufgewachsen, also worauf ich mich gefreut hatte, das waren...
Und nun Schweine im Weltraum.
Keine Schweine im Weltraum, aber dafür Pilze.
Pilze sind eine super Idee auch für eine außerirdische Farm, weil Pilze neben dem, dass sie toll zu essen sind, und Hefe ist zum Beispiel auch ein richtig gesundes Essen, die kann man dann auch wieder mit Nährstoffen anreichern, die kann man auch genetisch wieder aufpimpen. Man kann aber auch größere Pilze züchten. Und diese Pilze, die essen dann auch noch unseren Abfall mit auf. Also Pilze können mittlerweile ziemlich viel verdauen. Und man hat sehr gezielt Pilzkulturen auch zum Aufbereiten von Boden zum Beispiel produziert und eingesetzt. Pilze geben andere Rohstoffe. Man kann sie auch als Baustoff benutzen. Man kann sie zur Wasserreinigung, zur Reinigung von Erdreich benutzen. Also Pilze wären absolut der Renner.
Welchen Einfluss hat eigentlich die Schwerelosigkeit auf Pflanzen und Tiere?
Pflanzen sind genauso empfindlich für Schwerkraft wie Tiere. Und auf der ISS geht es ja immer wieder um Versuche mit Pflanzen und Tieren, wahrscheinlich auch Pilzen und Bakterien, wie es bei denen mit Mikrogravitation, also ganz, ganz wenig Erdanziehungskraft noch geht. Und Pflanzen werden dann verwirrt. Eine Pflanze hat eine Sprossachse, die nach oben ins Licht wachsen soll, und sie hat Wurzeln, die nach unten in die Erde zu den Nährstoffen und dem Wasser wachsen sollen. Und die Pflanze hat das in ihrem genetischen Programm. Und sie hat ein schweres Sinnesorgan in den Zellen, und damit orientiert sie sich im Schwerefeld der Erde. Wenn diese Schwerkraft jetzt wegfällt, könnte das sein, dass eine Pflanze verwirrt ist und irgendwie falsch rumwächst oder verkrüppelt wächst oder unter sehr starkem Stress gerät und dann kaum Früchte trägt.
Aber woher weiß man das so genau, dass die Schwerelosigkeit das ist, was den Stress bei den Tieren auslöst? Kann es nicht auch andere Ursachen haben, also surrendes Equipment zum Beispiel, künstliches Licht oder die falschen Gerüche?
Also es sind ja schon ganz viele Tiere im All gewesen. Und diese Tiere hatten immer Elektroden dabei. Das heißt, man hat ihren Stresspegel gemessen. Und die sind durch die fehlende Schwerkraft erheblich unter Stress gekommen. Also die Temperatur war zum Teil auch noch ein Problem. Aber ansonsten waren die vorher daran gewöhnt worden, eine Gelnahrung zu lecken. Am Hunger konnte es nicht liegen. Die hatten Sauerstoff zum Atmen. Die waren an ihre kleine Kapsel gewöhnt. Die waren das auch gewohnt, die Raumanzüge zu tragen, die sie hatten. Aber man merkte offenbar an den Elektroden, so wie die Schwerkraft wegging, dass die Tiere mächtig unter Stress gekommen sind. Und zwar sowohl die Affen als auch die Hunde. Und ich denke, das dürfte den meisten Tieren, die wir auf der Erde kennen, so gehen. Auch bei Meerestieren ist das tatsächlich ein Problem. Die sind zwar im dreidimensionalen Raum und können dort schweben, also Fische oder Quallen oder Garnelen. Das ist für die gar kein Problem mit der Orientierung im 3D-Raum. Also auch durch die ISS könnten die vielleicht schweben. Aber die haben ein Problem ohne Gravitation. Die müssen sich da genauso akklimatisieren wie Astronauten. Ich könnte mir vorstellen, dass Insekten aufgrund ihrer kleinen Körper vielleicht leichter damit klarkommen. Die werden ja auch manchmal einfach mit der Luft verdriftet, sind nicht ganz so schwerkraftgebunden, wenn es vielleicht fliegende Tiere sind. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also ich würde Wirbellose nehmen, glaube ich. Garnelen zum Beispiel für die Eiweißversorgung oder auch Insekten. Und das wird ja eh auch für die Ernährung der Zukunft empfohlen, so etwas zu essen, weil das sehr gute Proteine sind.
Auf jeden Fall gibt es hier Anpassungsschwierigkeiten. Die haben Mikroorganismen übrigens bedeutend weniger. Dazu habe ich mit Petra Rettberg gesprochen, Leiterin der Arbeitsgruppe Astrobiologie am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR.
Bisher ist ja die Erde der einzige Planet, der Leben trägt. Und wir im Bereich der Mikrobiologie interessieren uns für Mikroorganismen aus menschlicher Sicht extremen Umweltbedingungen. Das können welche sein, Mikroorganismen aus der Antarktis oder Arktis, eben aus sehr kalten Gegenden oder auch aus sehr heißen Gegenden wie heißen Quellen oder hydrothermalen Schloten im Meer oder auch aus sehr trockenen Gebieten wie Wüsten, sowohl kalte als auch heiße Wüsten. Und wir isolieren Mikroorganismen aus diesen Gegenden und versuchen sie zu charakterisieren, um herauszufinden, warum diese Mikroorganismen unter diesen für unsere Sicht sehr extremen Bedingungen überleben können und nicht nur das, sondern diese Umgebungsbedingungen auch brauchen.
Und wofür nimmt man Mikroorganismen mit ins All? Naja, zum Beispiel hierfür.
Also alle Organismen, von Bakterien über Archaeen bis zu höheren Organismen bis zu Menschen, haben eine ganze Reihe von enzymatischen Reparatursystemen. Das heißt, Enzyme in den Zellen können verschiedene Arten von DNA-Schäden erkennen und diese Schäden beseitigen. Und das Interessante ist, dass die Mechanismen, die in Bakterien vorherrschen, auch in höheren Organismen bis zu Menschen vorkommen können. Und deshalb sind Bakterien auch ein gutes Modellsystem, um solche Vorgänge gut zu untersuchen, weil Bakterien relativ gut zu kultivieren sind. Mit großen Zellzahlen kann man anfangen, während man zum Beispiel bei Tierversuchen doch sehr beschränkt ist in der Anzahl der Testobjekte.
Was ist eigentlich, wenn wir eines Tages vielleicht weiter reisen können als bis zum Mond oder zum Mars? Wir haben ja das Glück, Leben auf der Erde zu haben, aber unter welchen Umständen konnte sich das entwickeln? Und haben wir vielleicht die Chance, auf anderen Planeten ähnliche Bedingungen zu finden? Bettina Wurche.
Also die Bedingungen waren, als das Leben damals entstand, das ist ja schon eine ganze Weile her, doch ziemlich anders als heute. Das war für die Lebewesen, die heute hier leben, eher wohl eine ziemlich abschreckende, giftige Angelegenheit. Also wir sind heute Sauerstoffatmer. Und ich denke, die meisten Organismen heute sind auf Sauerstoff oder Photosynthese für die Atmung angewiesen. Und als vor 4,5 Milliarden Jahren das Leben entstand, da war das eine Ursuppe in wahrscheinlich ziemlich giftiger, kohlendioxidhaltiger, schwefliger Atmosphäre. Also die Bedingungen waren schon anders. Ich habe an keiner einzigen Stelle, trotz wirklich jahrelanger Recherche, ich bin an dem Thema Astrobiologie schon ziemlich lange dran, nirgendwo gefunden, dass noch einmal irgendwo neues Leben entsteht. Ich denke, dass das Leben auf der Erde, das ist damals wahrscheinlich an vielen Stellen gleichzeitig und wahrscheinlich auch mehrfach entstanden und mehrfach wieder ausgestorben. Und die Härtesten, die haben sich dann durchgesetzt. Und ich denke, die haben bis heute eine Evolution gemacht und boxen dadurch alles Weitere, was jetzt irgendwie nochmal auch nur den Wunsch hat zu entstehen, einfach weg.
Kommen wir zurück zu den Pflanzen. Um die im All zu züchten, braucht man etwas, das wir auch auf der Erde nutzen. Ein Gewächshaus. Und das wurde bereits vom DLR getestet. Im Eden-ISS-Projekt. Einer Testanlage, die rund 300 Meter entfernt von der Neumayer Station 3 des Alfred-Wegener-Instituts stand. Mit dabei war Raumfahrtingenieur Paul Zabel vom Institut für Raumfahrtsysteme in der Abteilung Systemanalyse Raumsegment des DLR. Er hat uns die Anlage erklärt, als sie noch dort stand und er gerade darin gearbeitet hat.
Momentan befinde ich mich in der Antarktis und betreibe hier ein Forschungsgewächshaus, mit dem wir den Pflanzenanbau im Weltall abprobieren wollen. Dieses Gewächshaus befindet sich in der Nähe der deutschen Forschungsstation Neumayer 3. Und wir bauen momentan sehr viele Gemüsesorten an, um verschiedene Techniken des Pflanzenanbaus und des Betriebes eines solchen Gewächshauses zu untersuchen.
Natürlich gibt es nur eine spezielle Auswahl an Pflanzen in dem Gewächshaus.
Wir haben momentan schon sehr, sehr viele grüne Pflanzen. Hierauf haben wir Paprikapflanzen und dann in dem nächsten Bereich haben wir verschiedene Salate. Hier weiter drüben haben wir dann Kräuter, also Basilikum, Koriander, Schnittlauch und Petersilie. Hier haben wir Mangold und verschiedene asiatische Salate, die schön scharf sind. Gleich neben den Gurken haben wir die Tomatenpflanzen, die blühen richtig gut. Es ist eine relativ kleine Tomatensorte, die Pflanzen sind klein, es sind kleine Buschtomaten. Und die Früchte sind eher so wie kleine Cherry-Tomaten, schmecken aber dann sehr, sehr lecker.
Bisher hatte ich immer gedacht, selbst mit einem Gewächshaus bräuchte man Erde. Aber dem ist anscheinend nicht so.
Wir arbeiten ohne Erde, das heißt, die Wurzeln hängen in der Luft in einer Plastikbox, werden mit Nährstoffen angesprüht. Unser Gewächshaus ist auch kein klassisches Gewächshaus, es hat keine Fenster. Wir beleuchten die Pflanzen mit LED-Lampen und wir steuern die ganzen Umweltbedingungen, also die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und so weiter.
Jess Buncheck hat das Projekt Eden ISS auch begleitet. Sie ist Botanikerin am Kennedy Space Center der NASA. Und sie hat uns erklärt, dass es noch weitere Gründe gibt, Pflanzen auf fremden Himmelskörpern anzubauen, als sie einfach nur zu essen.
Ja, also es gibt zwei Gründe. Zuerst, wir bringen sehr viele so Gerichte mit. Und die Gerichte sind nur gesund so lang. So dieser Nährstoff drin geht wieder unten, so nach ein Jahr oder zwei Jahren. So wir wissen, wir gehen auf den Mond für vielleicht 3 Jahre oder länger. So wie können wir mit Pflanzen das besser benutzen? So mit Kalium oder Magnesium. Und auf der anderen Seite, für die Ökologie zu verbessern. So, wir wissen, die Pflanzen können uns als Menschen wirklich helfen.
Und der Psyche hilft die Botanik auch.
Wenn wir wirklich allein oder in einem Crew mit nur 6 Leute zusammen, ist es auch sehr wichtig, dass wir andere lebendige Sachen haben.
Wer sich Hoffnung auf Obst macht, der muss sich allerdings noch gedulden.
Ja, wenn wir denken über frische Obst, so mit Erdbeeren, ja, die sind ein bisschen schwierig für uns zu wachsen. Die brauchen eine Kaltephase. Und im Eden ISS oder im Raumfahrt können wir das noch nicht machen.
Mark Watney, der Held des Marsianers, ist Botaniker.
Zum Glück bin ich Botaniker. Der Mars wird sie noch fürchten lernen, meine botanischen Kräfte.
Aber können Astronautinnen und Astronauten, die ein anderes Studium hinter sich haben, eigentlich auch Pflanzen im All anbauen?
Wir hoffen, dass die auch selbst machen können. So in Zukunft, wie können wir die besser helfen, mit Remote Operations oder Support zu geben? Aber es ist sehr wichtig, dass die als so Techniker das allein machen können. So wie können wir das entwickeln?
Ich habe lange nach einem ernsten Ende für diese Folge gesucht, aber kann man es schöner sagen als die Muppet Crew in der Folge, wo sie Darth Vader begegnen?
Halten Sie auch nächste Woche wieder ein, damit Sie hören können, wie wir uns entschuldigen für diese Folge der Serie von Schreiner im
Weltall. Ich finde, da gibt es nichts zu entschuldigen. Aber eins gibt es noch zu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.